Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und ich habe heute zwei Gäste hier bei mir sitzen. Und zwar zum einen Lars Feller, CEO der Hamburger MPP-Reederei D-Ship Carriers, und Tim Ponert, CEO der NSB Group aus Buxtehude. Moin die Herren.
Moin. Moin.
Die beiden Herren sitzen nicht ganz ohne Grund hier, sind zwei verschiedene Unternehmen, aber sie haben ein gemeinsames Projekt auf die Beine gestellt. Es geht um ein Joint Venture fürs Shipmanagement mit dem Namen Hinode Shipmanagement. Herr Feller, vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Worum geht es da ganz konkret?
Es geht erstmal darum, dass wir für unsere Neubauten die D500, die jetzt ab Hinode ausgeliefert werden, einen anderen Weg gehen wollten, weil die halt auch für gewisse Klientel, gewisse Märkte natürlich gebaut werden. Das ist natürlich Renewables, kein Geheimnis, auch Oil and Gas. Und da wollten wir einfach ein bisschen mehr Hand auf das Management haben, auf das Crewing haben. Und da waren wir schon länger nach Partnern mal überlegen, wen wir dann nehmen, und sind dann relativ schnell bei NSB gelandet.
Sie werden jetzt sagen, Sie sind bei der NSB gelandet, weil die das sehr gut machen. Aber letzten Endes, die NSB ist bekannt fürs Shipmanagement, aber vor allen Dingen für Containerschiffe, ich glaube auch für ein paar Tanker. Herr Ponert, ist das jetzt für Sie sowas wie ein Einstieg in ein neues Schiffssegment?
Natürlich ist das ein Einstieg in ein neues Schiffssegment, allerdings ist das Segment auch nicht gänzlich fremd für uns. Wir haben ja 2011 zusammen mit RWE die Jackups gebaut und haben die danach auch ins Management genommen. Und es hat jetzt nicht unbedingt expliziten MPP-Charakter, aber wir sind vertraut mit komplexen Projekten. Und insofern bin ich super zuversichtlich. Unsere Erfahrung aus Schiffssegmenten, in denen wir in der Zwischenzeit gegangen sind, war durchweg positiv. Und wir machen ja auch die Bauaufsicht für diese Neubauten. Und von daher bin ich super euphorisch und zuversichtlich, dass das ein mega Start wird.
Herr Feller, es gibt auch andere Shipmanager, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Erfahrung im MPP-Bereich haben. Und Sie hatten ja auch schon mit anderen Shipmanagern zusammengearbeitet. Warum dann jetzt doch die NSB? Warum nicht einen der klassischen Shipmanager dem MPP-Bereich?
Also erstmal arbeiten wir mit denen auch immer noch zusammen und wir sind auch sehr zufrieden mit denen. Wir haben eigentlich seit Jahren einen festen Kreis an Partnern, mit denen wir wirklich durch einige Situationen gegangen sind. Da können wir uns auch nach wie vor drauf verlassen. Für diese Neubauten, das ist für uns nach den vier F500, die ja so ein bisschen übernommen wurden in der Werft schon, ein ganz neues Projekt von wirklich von der ersten Zeichnung bis zur Auslieferung. Und gerade weil das für das Crewing bei diesem Schiff, unter anderem Crewing, das Management als Gänze, sehr wichtig ist, wollten wir einfach Teil davon sein, um halt auch mehr Transparenz zu sehen, was passiert da eigentlich genau. Das heißt nicht, dass wir den anderen Partnern nicht vertrauen, darum geht es überhaupt nicht. Die Beziehung ist nach wie vor gut. Nur ich glaube, wir bewegen uns vom klassischen Operator so ein bisschen mehr Richtung Reederei. Und da ist der logische Schritt, dass man dann halt auch auf diesen Weg einschlägt und diesen Weg einschlägt. Und da war es halt für uns dann wichtig, NSB ist technisch gut, sehr transparent, arbeitet mit modernsten Systemen, dass es für uns einfach ein guter Partner ist, weil wir uns auch nicht in die Quere kommen.
Sechs Schiffe sind es für den Anfang, richtig?
Richtig.
Ist es eine Option, das Ganze auszubauen, also dass weitere Schiffe in das Joint Venture eingebracht werden?
Das ist auf jeden Fall unser Plan. Und am Ende geht es bei Shipmanagement natürlich auch immer um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und die ist hier absolut gegeben. Es haben sich zwei Partner gefunden, die die gleichen Werte teilen. Und das ist aber, wie gesagt, nicht limitiert auf die Ships. Und insofern sind wir offen
für... Die Ship ist es übrigens.
Genau, muss man schon sagen. Genau.
Entschuldigung. Ist nicht limitiert auf die Ship, sondern die Services sind halt auch offen für andere, die Interesse haben.
Das war die nächste Frage. Also Tritonnage, kein Problem.
Auf jeden Fall. Das Ganze soll wachsen und natürlich sind die sechs Schiffe ein guter Einstieg, aber dem sind keine Grenzen gesetzt.
Gibt es ein Ziel, was Sie sich gesetzt haben, was die Anzahl an Schiffe betrifft? Und wenn ja, sagen Sie uns das auch?
Mehr als sechs.
Okay, Ja. Für den Moment lebe ich da mal mit. Herr Ponat, Sie haben gerade davon gesprochen, dass es zwei Unternehmen sind, die die gleichen Werte teilen. Sowohl die NSB ist jetzt wieder oder zumindest in einer etwas anderen Struktur als auch D-Ship inhabergeführte Unternehmen. Hat das was damit zu tun mit diesen gemeinsamen Werten? Also war das etwas, wo Sie gesagt haben, okay, das ist eine ähnliche Aufstellung, da passen wir ganz gut zusammen?
Ja, es kommt eher auch immer auf die Perspektiven an und insbesondere auf das Thema Langfristigkeit. Und ich denke, hier haben sich zwei Unternehmerfamilien gefunden, die wirklich sagen, das ist jetzt nichts, was irgendwie opportunistisch ausgelegt ist, sondern hier geht es wirklich darum, gemeinsam was Neues aufzubauen und halt auch mit den entsprechenden Erwartungen. Und ich meine, wir kennen das aus unserem Tagesgeschäft mit den verschiedensten Kunden, die wir über die Jahre hatten. Erwartungsmanagement, passen die Erwartungen zusammen? Wir sprechen dann auch immer von like-minded Partners. Von daher ist das im Wesentlichen halt auch die Motivation dahinter, ja. Und dadurch, dass wir, Sie haben es gesagt, familiengeführt sind, haben wir natürlich auch, wir sind sozusagen durch andere, ich sag mal, Motivationen getrieben als möglicherweise andere Marktteilnehmer.
Sie beide sind Partner des Joint Ventures. Sind Sie denn offen auch dafür, das Joint Venture selbst zu öffnen für weitere Partner? Oder wollen Sie beide und dann das Management für weitere Schiffe übernehmen?
Also ich würde erstmal sagen, das ist so nicht geplant. Also wir sind uns ziemlich schnell einig geworden und das ist auch gut so. Natürlich soll man niemals nie sagen, das jetzt zu öffnen, dann wird es wieder ein ganz anderes Thema. Aber wer weiß.
Ich frage auch, weil als ich von dem Namen erfahren habe, Hinode, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist das japanisch. Mir widerspricht schon mal keiner, das ist schon mal gut. Und wenn ich nochmal nicht ganz falsch liege, dann ist das japanisch für Sonnenaufgang. Und wenn es jetzt ein japanischer Name bei einem Joint Venture zwischen zwei deutschen Unternehmen ist, dann habe ich als erstes gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwo noch ein japanischer Partner im Hintergrund dabei. Ist das so oder ist das nicht so?
Es ist aktuell nicht so und das ist auch nicht geplant. Hinode, auf den Namen kamen wir, das war so die erste große Firma, die ich in der Schifffahrt damals kennengelernt habe. Es gab mal eine Hinode Line, ne, die ist dann in anderen Firmen aufgegangen und irgendwann verschwunden. Das war jetzt nicht der Hauptgrund. Wir sind irgendwie bei der Namensfindung auf sowas gekommen. Es sollte möglichst neutral sein und halt auch irgendwas, was noch ein bisschen vielleicht spannend ist und nicht so abgedroschen. Deswegen sind wir bei dem Namen gelandet und waren eigentlich alle auch schnell froh und happy mit dem Namen.
Und das ist ja die richtige Botschaft hinter dem Namen. Also insofern.
Ja, offenbar. Also bei mir hat es ja geklappt. Ich bin ja sofort dran hängen geblieben am Namen. Herr Feller, Sie haben eben gesagt, dass Sie sich auch ein bisschen weiterentwickeln als Unternehmen und auch mehr in Richtung Reederei entwickeln mit diesem Thema. Wo soll es denn generell hingehen für D-Ship in den nächsten Jahren? Sie haben an dieser Stelle vor ein paar Jahren gesagt, Sie wollen nicht auf Teufel komm raus oder ohne Sinn und Verstand, war Ihre Aussage, in neue Schiffe investieren, sondern bedächtig wachsen. Wie kann man das sich heute vorstellen? Wie gucken Sie so in die Zukunft?
Wir gehen den Weg weiter und ich glaube, das ist jetzt nur sozusagen ein Teil der Verbreiterung. Wir sind aber halt hauptsächlich ein Operator, der halt auf die Ladung geht und guckt, dass wir die Ladung vernünftig zusammen auf den Schiffen verschiffen. Das mit dem Ship Management ist jetzt eher wirklich da mehr Grip drauf zu haben, wenn es an gewisse Kunden geht. Ne? Oil and Gas wissen wir alle, da wird schon ein bisschen anders drauf geguckt vom Kunden und da wollen wir einfach mehr dabei sein. Und das ist der Grund. Unser Haupt- oder Kerngeschäft bleibt davon unberührt. Und wir wollen nach wie vor vernünftig wachsen, aber so, dass es dann auch Bestand hat.
Wie kann man dann verstehen, dass Sie kürzlich Schiffe verkauft haben? Ich glaube, an Döhle gingen zwei Schiffe, beziehungsweise Ernst Russ. Und zwei, ich muss kurz gucken, ich glaube, an die Reederei Ritscher. Kann man noch weitere S&P-Deals von D-Ship Carriers in nächster Zeit erwarten?
Das war es jetzt erstmal. Wir haben wiederum in Neubauten investiert. Ich finde das sehr nachhaltig. Und wir haben natürlich mit den Partnern, die Sie gerade genannt haben, auch wirklich sehr gute Partner dazu bekommen. Und das ist halt auch in dem Aspekt halt eine Verbreiterung, wenn man jetzt nur den Operator sich anguckt.
Weitere Neubauten sind wahrscheinlich erstmal noch nicht direkt geplant.
Clevere Frage. Aktuell nicht. Das kann sich aber auch wieder ändern.
Und ganz generell, wenn es um Neubauten geht, unabhängig davon, ob sie jetzt kurzfristig kommen oder nicht, Wie ist im Moment die Situation in dem MPP-Markt? Ist es nach wie vor eine Frage der hohen Werftpreise oder der knappen Werftslots oder ist es eher ein Blick auf den Markt, auf die Nachfrage, der die Entscheidung für oder gegen Neubauten bestimmt?
Also erstmal bestimmt die Entscheidung für Neubauten die Ladung. Damit müssen wir bleiben. Und es wurden in der Vergangenheit oft Fehler gemacht, dass der Reeder auf sein Schiff geguckt hat und dann kam das Schiff und hat festgestellt, die Ladung braucht das Schiff überhaupt nicht. So, wir haben angefangen damals, als wir mit dem D500 zum Beispiel die ersten Ideen hatten mit dem Laderaum, haben da möglichst wenig Schiff drumherum gebaut und das Ergebnis wird jetzt in ein paar Wochen ausgeliefert. Und ich glaube, die Ladung bestimmt, wie viel gebraucht wird. Ich habe auch gesagt, dass wir nicht unbedingt jetzt noch mehr Schiffe brauchen, nur diese alten Schiffe, die wir schon seit 5 Jahren angeblich auf dem Strand liegen, gibt es ja immer noch, das wird irgendwann kommen. Und wir werden da auch nochmal nachlegen. Aber das steht und fällt alles damit, wie sich die Ladung orientiert. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Neubauserie von 20 Schiffen macht und stellt dann fest, das wird gar nicht mehr so gebraucht, dann hat man ein Riesenproblem. Wir fangen jetzt mit 6 Schiffen an. Das finde ich für eine Firma wie D-Ship schon gut, vernünftig gut. Das ist nicht überzogen. Nur wenn man jetzt zu viel mehr macht, dann könnte man unter Umständen den Weg verlassen, den wir eigentlich gehen wollen.
Herr Bonert, ich komme dann mal zur NSB. Ein großer Shipmanager hat uns kürzlich gesagt, dass seiner Ansicht nach der gesamte Shipmanagement-Markt in der Containerschifffahrt darunter leidet, dass viele große Linien in den letzten Jahren ja viele, viele Schiffe gekauft haben. Es waren ja hunderte Schiffe, die den Eigner gewechselt haben. Und zwar in die Hände der Linien. Und diese großen Linien dann zum Teil das Shipmanagement selbst mitmachen, sodass weniger für den klassischen Shipmanager übrig geblieben ist. Ist das auch etwas, was die NSB beschäftigt hat und ist das auch einer der Gründe dafür, sich vielleicht auf ein Joint Venture im MPP-Bereich, jetzt werde ich fast einzulassen gesagt, so ist das nicht gemeint, sondern das auch anzugehen?
Nein, also ich würde sagen, wir schauen uns viele Sachen aktuell an und wir haben auch eine neue Freiheit gewonnen. Seit 2022 sind wir sozusagen gesamt-family-owned und haben natürlich auch unsere Vorstellungen und unsere Strategien. Und es gibt Veränderungen im Markt, wo wir natürlich sehen, dass es einige Linien gibt, die nicht nur Neubauten, sondern auch im Second-Hand-Bereich sehr aktiv sind. Am Ende kommt es halt auf die Kundenstruktur an und uns ist es halt gelungen, dass wir für, ich sag mal, beide Counterparts, um die es jetzt wahrscheinlich hauptsächlich geht, bereits unsere Dienstleistung anbieten. Und insofern betrifft uns das dann nicht ganz so sehr, weil wir natürlich genau von diesem Momentum profitieren, wenn man es so nennen möchte.
Sie haben es gerade selbst angesprochen, seit 2022, ich glaube, Sie sagten größere Freiheit. Ganz kurz, die Familie Ponert hat die Unternehmensanteile übernommen, und zwar alle. Ursprünglich war die NSB ja mal auch, da waren ja auch Beteiligte wie die GEBAB und die Conti Holding und die Norddeutsche Reederei Holding, glaube ich. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was fangen Sie jetzt mit dieser neuen Freiheit an?
Also alles hat ja seine Zeit, mhm, und wir haben, einen Großteil unserer Geschichte basiert ja auf dieser sehr guten Zusammenarbeit über viele Jahre. Dann haben sich natürlich über die verschiedenen Effekte auch so ein bisschen die Märkte verändert. Also ich will jetzt nicht darüber groß ins Sprechen kommen, aber das ganze Thema KG-Modell ist ja so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und so haben sich natürlich auch unsere damaligen Gesellschafter über die Zeit umorientiert, und dann war das am Ende eine Frage der Zeit, bis man halt sich sortiert und sagt, okay, was ist wem jetzt eigentlich wichtig? Und für unsere Familie war es halt, seitdem mein Vater mit dem Unternehmen 82 angefangen hat, schon Hauptbestandteil unseres Portfolios, wenn ich das mal so nennen darf. Und von daher haben wir natürlich ohne Ende Ideen und die Verbreiterung unseres Portfolios grundsätzlich. Und ich meine, wir sind vielleicht auch in der Vergangenheit ab und zu belächelt worden. Ein Punkt war damals mit Sicherheit auch die Verbreiterung von Containerschiffen 2016, 2017. Da hat man sich gesagt, okay, was machen die denn schon wieder Verrücktes in Buxtehude? Aber ich denke, das ist auch einer unserer ganz großen Stärken, technologische Kompetenz und vielleicht auch gepaart mit ein bisschen Mut und Innovationsbereitschaft, und von daher ist das jetzt ein logischer nächster Schritt, dass wir uns in anderen Segmenten umschauen und Was viele wahrscheinlich auch gar nicht so sehr wissen, ist, dass wir inzwischen auch relativ breit aufgestellt sind in New Building Supervision, also Beaufsichtigung von Neubauten, wie auch bei den MPP-Schiffen. Und da beaufsichtigen wir gerade Schiffstypen im Bau, die im Moment noch nicht zu unserem Kerngeschäft gehören, was aber möglicherweise nächstes Jahr Teil des Kerngeschäftes sein kann.
Was für Schiffstypen sind das denn?
Tanker unterschiedlicher Art, wenn ich das vielleicht so erstmal belassen darf. Also wir sind da natürlich in Gesprächen, die Schiffe sind im Bau und dann müssen wir einfach schauen, ob wir uns mit den Kunden auch nach Ablieferung einigen können auf Shipmanagement.
Sie haben gerade von Mut und Innovationsbereitschaft gesprochen und von einer neuen Freiheit. Sie könnten theoretisch ja auch selbst in Neubauten investieren und die dann in das gemeinsame Joint Venture einbringen. Ist das etwas, womit sich die NSB beschäftigt?
Auch. Wir schauen uns sowohl Neubauprojekte an, auch als Second-Hand-Möglichkeiten. Dann natürlich auch in unserem klassischen Segment Container und Tanker. Allerdings verrate ich hier, glaube ich, nicht zu viel, wenn sowohl in beiden Segmenten preislich, sowohl im Neubau als auch im Second-Hand-Bereich, die Preise natürlich von anderen Marktplayern diktiert werden. Und da muss man dann den Mut haben, auch ein bisschen abzuwarten. Aber grundsätzlich schließen wir das nicht aus. Also wir gucken uns aktuell auch Projekte an und wenn das Projekt passt, wenn die Partner passen, dann sind wir durchaus bereit, auch zu investieren.
Wenn man jetzt zurück zum Joint Venture kommt, Herr Feller, Sie haben davon gesprochen, das Ship Management auch mit aufzunehmen, ins eigene Tun, sage ich jetzt mal. Was bringt D-Ship denn ein? Und baut D-Ship dann vielleicht auch selbst, also personelle Kapazität auf, um das Ganze abdecken zu können in dem Joint Venture? Oder wie kann man sich die Struktur dieser Zusammenarbeit vorstellen?
Es sind natürlich in dem Joint Venture sowohl Leute von D-Ship oder als auch von NSB. Wir haben eine große technische Abteilung auch, das ist eher ladungsseitig, sind aber erfahrene Seeleute. Und ich glaube schon, dass da einiges an Erfahrung reingeht. Wir haben jetzt auch zum Beispiel bei der Crew einige Leute, die bei uns als Supercargo gearbeitet haben und so weiter. Also ich glaube, wir bringen erstmal die Schiffe ein. Das ist schon mal ohne Schiffe kein Shipmanagement. Dann bringen wir unsere Ideen mit ein. Wir haben ja das quasi initiiert. Wir wollten das ja ein Stück weit selbst machen. Wir wollen jetzt aber nicht unsere Leute da binden. Wir wollen es mit begleiten und halt auch, wie gesagt, die Richtung vorgeben oder gemeinsam entscheiden, gemeinsam treffen. Und ich glaube einfach, dass am Ende ist das eine gute Sache für unsere Kunden. Und das ist unser Hauptaugenmerk.
Gibt es so zentrale Pfeiler, die Sie sich gesetzt haben für das Joint Venture? Also sowas wie Leitlinien oder ähnliches, Maximen, nachdem Sie dieses Joint Venture bilden und betreiben wollen?
Also wir haben natürlich eine klare Vorstellung. Und das hat Lars jetzt ja auch schon gesagt, es geht um unsere Kunden und das ist auch unser Antrieb, immer wieder die bestmögliche Leistung zu bringen. Und wie von Lars schon erwähnt, geht es natürlich auch darum, dichter an dem Service selbst dran zu sein, sodass der Kern der Dienstleistung von beiden sozusagen bedient wird oder wo beide sozusagen involviert sind und das ist dann sozusagen der technische Teil. Und während die Stärken dann, und das ist ja auch ganz wichtig in dieser Kooperation, wir decken am Ende ja fast alles ab. Also Lars, korrigiere mich, nicht nur fast, sondern wahrscheinlich alles. Wir haben sozusagen den Owner mit den Schiffen, wir haben den Zugang zur Ladung, was ja auch super wichtig ist. Wir haben die technische Kompetenz, was das Management anbelangt. Es gibt Zugang zum Financing. Also ich meine, das ist der perfekte Sturm. Also für alle, die Bock haben mit uns da was Geiles zu gestalten, alle Voraussetzungen sind gegeben. Also ich meine, wenn ich jung wäre und mich gerade umorientiere, würde ich sagen, was für ein geiler Laden.
Crewing ist auch dabei, richtig?
Ja, wir machen das komplette Paket, ja.
Und Sie haben gerade gesagt, Zugang zum Finance.
Ich glaube, es geht erstmal darum, dass wir zwei Familien haben, die auch Ideen entwickeln können und dann natürlich wieder mit Partnern das ziemlich schnell umsetzen können. Und das ist ja der Punkt. So war es auch bei den ersten Gesprächen. Man ist sich ziemlich schnell einig geworden. Man konnte dann alleine entscheiden, das umzusetzen oder auch nicht. Und so stellen wir uns das auch mit zukünftigen Neubauten vor. Wir haben jetzt ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Einige waren gut, andere waren besser. Und ich glaube einfach, dass wir da halt diese Freiheiten, die wir schon ein paar Mal angesprochen haben, dann wirklich nutzen, um schnell Sachen umzusetzen, wenn wir sie für richtig halten.
Hätten Sie als D-Ship Carriers ein Problem damit, wenn als Dritttonnage Schiffe aus anderen Segmenten in das Joint Venture eingebracht werden? Containerschiffe, Tanker, Spezialschiffe, was auch immer?
Überhaupt nicht. Warum sollten wir?
Weil das vielleicht nicht ganz direkt das ist, womit Sie sich die letzten Jahre beschäftigt haben.
Nee, es geht dann ja erstmal um unsere Schiffe und dass wir wollen halt, dass jemand an Bord der Schiffe geht und sieht, okay, das ist die Ship. Und wenn dann Containerschiffe mit reinkommen, das wäre jetzt nicht so dieses klassische, also gar kein MPP, das würde dann vielleicht nochmal zu Gesprächen mit Tim führen. Aber grundsätzlich für uns, von unserer Seite her, ist es kein Problem. Umso mehr Schiffe, desto besser.
Man könnte jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit in die Zukunft schauen, aber wenn da Containerschiffe oder Tanker oder was auch immer in das Joint Venture eingebracht werden und ja auch die Ship dann innerhalb dieses Joint Ventures mit diesen Schiffen auch zu tun hat, könnte man ja überlegen, okay, wenn es in der MPP-Schifffahrt vielleicht mal nicht mehr so läuft, dass die Ship vielleicht dann dadurch auch schon Expertise in anderen Bereichen sammelt und vielleicht in andere Schiffsbereiche einsteigt.
Gut, wir machen das ja nicht, um auf diese Frage, wie man es gewartet, wir machen das ja nicht, um jetzt Informationen abzugreifen, dann irgendwas allein zu machen. Unser Hauptaugenmerk ist die Ladungsseite, dabei bleibt das. Wir machen halt, wie gesagt, das Joint Venture mit einem Partner halt, uns da besser aufzustellen. Und da müssen Sie schon sehr weit in die Zukunft gucken. Ich persönlich sehe das aktuell nicht, weil wir wirklich eher auf der Ladungsseite stehen. Also nicht eher, komplett.
Ich habe eben die Frage nach dem Crewing nicht ganz ohne Grund gestellt, muss ich zugeben. Jetzt gibt es das Ship Management Joint Venture mit D-Ship. Aber die NSB hat ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Crewing Joint Venture mit der Bremer Harren-Gruppe gegründet. Beißt sich das?
Nö, überhaupt nicht.
Also hat das überhaupt eine Anknüpfung oder gibt es da überhaupt eine Berührung, hätte ich fast gesagt?
Wie gesagt, Sie haben es gesagt, es gibt dieses Joint Venture. Wir haben diese Gespräche vor Jahren dazu begonnen und es gibt eine Motivation von den Partnern und am Ende ist es eine vertikale Integration, um direkten Zugang zum Crewing-Markt zu haben und jeder hat dort natürlich seinen Fokus gesetzt und von daher sehe ich da keine Themen drin und und es ist in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt worden, grundsätzlich gehen die, ich sag mal, Geschäftsführer oder die jetzige Generation ja viel offener mit möglichen Kooperationen um, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Und ich hab's ja selbst erlebt. Ich bin jetzt 26 Jahre im Shipping und ich würde sagen, die Hamburger Schifffahrtswelt wird heute anders aussehen, wenn man vielleicht früher doch mal häufiger miteinander gesprochen hätte. Davon bin ich überzeugt, aber das ist vielleicht auch nur meine Einzelmeinung und insofern sehe ich da jetzt auch kein Thema. Also es gibt einen unterschiedlichen Fokus da drauf und
sollte sich das beißen, ist auch abgesprochen, dass wir die besseren Leute kriegen.
Selbstverständlich. So.
Natürlich.
Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Wo sitzt denn das Joint Venture? Hamburg, Buxtehude, beides?
Buxtehude.
Und wie viele Leute sind das für den Anfang?
Wir starten mit 3 und das steigt dann natürlich mit mehr und mehr Schiffen.
Vielleicht nochmal ganz kurz weg von dem Organisationsstrukturellen hin zum alltäglichen Doing. Gerade ist ja ein sehr großes Thema der Iran, der Persische Golf, die ganze Geopolitik. Ist das etwas, was Sie sowohl einzeln bemerken, als auch etwas, worauf Sie sich einstellen, dass Sie sich mit dem Shipmanagement Joint Venture beschäftigen müssen?
Also erstmal hat das jetzt keinen Einfluss auf das Shipmanagement, würde ich sagen. Schiffe müssen betrieben werden, egal was jetzt gerade los ist. Es war eine ganze Menge los. Erstmal gucken, was seit 2020, also in 6 Jahren passiert ist. Da muss ich im Grunde schon fragen, was kommt als nächstes. Aber ich glaube, umso besser ist es wirklich, dass man da mehr Zugriff auf den ganzen Apparat, den jetzt zu groß hat, dass man wirklich auch schnell reagieren kann, wenn es nötig ist.
Und einzeln, also Sie als MPP-Carrier, sind Sie stark betroffen von der Situation?
Indirekt. Also wir haben zum Glück im Januar gesagt, wir gehen nicht mehr in den Persischen Golf. Wir hatten das Gefühl, dass da was passiert. Und das ist jetzt natürlich erstmal gut. Natürlich haben wir mit den Bunkerpreisen zu kämpfen, wie alle anderen auch. Einige die langfristigen Verträge sind abgedeckt. Spot ist in der Regel nicht abgedeckt. Da muss man mit den Kunden ins Gespräch gehen. Da hatten wir auch wirklich gute Gespräche. ich glaube, das ist dann mal so. Ne? Es geht auch in die andere Richtung. Das ist dann halt besser. Wir haben, müssen jetzt gucken, was kommt. Also ich glaube ja, wir haben jetzt so ein bisschen Fahren auf Sicht. Wir haben jetzt gerade eine Situation, die müssen wir bestmöglich jeden Tag lösen. Aber ich glaube, der große Hammer kommt erst noch. Und wie der aussieht, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das so ein richtiger Corona-Hype wird. Das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Allerdings damals, 2020, dachten wir auch, das ist das Ende der Welt aus Rädersicht. Und dann ging es durch die Decke. Ich glaube einfach, wir bräuchten mal wieder so ein bisschen Stabilität. Und wie lange das jetzt mit dem Iran-Krieg noch geht, das ist ja jeden Tag so ein bisschen anderes Bauchgefühl. Schwierig. Wir haben ladungstechnisch nicht viel mit dem Persischen Golf zu tun. Das war halt auch immer nur Spot. Deswegen war es für uns einfach zu sagen, wir fahren da nicht mehr hin, weil einfach das Risiko zu groß war, aus unserer Sicht, was sich jetzt leider bestätigt hat. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, wie entwickelt sich die Welt weiter. Und wir können halt nur viel verschiffen, wenn viel Ladung da ist. Und dafür brauchen wir eine vernünftige, stabile Weltwirtschaft.
Wenn Sie sagen, dass der Hammer Ihrer Ansicht nach noch kommt, wie auch immer er aussehen wird, ganz kurz, damit meinen Sie, dass wenn Schiffe gebunden sind, in diesem Fall in der Ecke Persischer Golf, und die Nachfrage auf Kundenseite aber da ist, weniger Tonnage verfügbar ist, dass dann die Raten wieder, jetzt hätte ich fast durch die Decke gehen gesagt, also wieder steigen. Oder wie kann man das verstehen?
Ja, das kann in beide Richtungen gehen.
Okay.
Und wie gesagt, da bin ich jetzt noch, also morgen sage ich vielleicht wieder was anderes. Mal schauen. Ich glaube aber, dass wir insgesamt als Weltwirtschaft wirklich, da braucht kein Hellseher zu sein, noch gut zu kämpfen haben. Und da sind Spritpreise jetzt an der Tanke unser kleinstes Problem.
Die NSB, ist die betroffen von der Situation mit Schiffen im Management, die entweder im Golf festhängen oder da in der Ecke sind und ja, betreut werden müssen, aber nicht so gut betreut werden können?
Ja, wir haben zwei Schiffe in der Tat im Persischen Golf. Und klar, das ist natürlich ein Thema für die Crew, mit der stehen wir im Kontakt. Versorgung ist jetzt möglich, also wir haben alles an Bord, was wir brauchen, Trinkwasser, Proviant. Wir haben jetzt auch schon Besatzungswechsels gemacht, also das ist möglich. Aber es ist natürlich keine schöne Situation und die Lage ist ja alles andere als stabil und insofern wäre es natürlich schön, wenn man da irgendwann rauskommt, weil es ist halt unübersichtlich, es ändert sich gefühlt ja, stündlich vielleicht übertrieben, aber täglich. Und insofern weiß man natürlich auch immer nicht, was ist jetzt die richtige Reaktion auf das, was noch kommen wird. Aber ja, wir sind insofern betroffen und wir kennen natürlich das ganze Thema. Und wie gesagt, ist ja nicht neu. Also wir fahren jetzt ja nun schon seit einigen Jahren durch verschiedene Krisenherde. Und dann war es Red Sea, dann waren es die Houthis. Und da hatten wir zwar Schiffe, die nicht durchgefahren sind, aber wir hatten halt auch einige Trades, die sozusagen im Golf von Aden unterwegs waren. Und also insofern müssen wir uns natürlich auch mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und der große Knall, von dem Lars gesprochen hat, ich meine, in diesen Diskussionen mit unseren Besatzungen ist natürlich auch die Frage, wie weit will man gehen? Ne? Also werden wir irgendwann Gewässer haben, die, und es wird jetzt ja schon Warlike Area genannt, so, nun liegen wir da am Anker oder fahren ab und zu mal hin und her, aber wie ist es denn zukünftig, durch Warlike Area zu fahren? Und ich meine, der Ukraine-Krieg ist immer noch am Wüten und wir hatten halt auch Schiffe im Schwarzen Meer, als das losging. Oder hatten halt auch Ladungsanfragen am Anfang und dann hieß es halt auch dort, ne, das ist alles vermint und da könnt ihr nicht längs fahren und ja, macht das Geschäft nicht leichter.
Und im Moment wahrscheinlich keine große Aussicht, die beiden Schiffe da schnell und problemlos rauszukriegen.
Ja, ich sag mal, Freitag klang das alles so nach, die ja. Straße ist offen und das wurde dann gefühlt, wenn man sozusagen die Zeitverschiebung berücksichtigt Richtung USA, dann nach diversen Stunden wieder einkassiert. Und das ist halt das, was ich meine mit unübersichtlich. Ne? Also was gilt jetzt und ist sie jetzt offen und man fährt los und dann ist sie doch nicht offen oder ist sie geschlossen und man fährt los und man kommt trotzdem durch? Also das, ja, und am Ende ist halt auch eine Frage der Sicherheit und die steht ganz oben und die Gespräche, die wir dazu führen, sind nicht leicht.
Hat D-Ship als Owner bestimmte Gebiete, die sie jetzt einfach nicht mehr befahren? Persischer Golf ist klar, gut, Haken hinter, aber gibt es andere Bereiche, wo Sie sagen, okay, die gesamte Situation auf unserer Erde hat sich einfach so entwickelt, dass wir in Gebiet A, B oder C, dass wir das jetzt einfach meiden?
Suezkanal, auch keine große Überraschung. Das war es jetzt eigentlich im Grunde, wenn man jetzt davon absieht, wo man halt durch Sanktionen gar nicht hin darf. Ne? Wir können jetzt auch nicht anfangen, einen Liner-Service zwischen Australien und Neuseeland aufzumachen. Also wir müssen schon nach wie vor die ganze Welt bedienen, das ist uns wichtig. Persischer Golf wird irgendwann wieder gehen. Schwarzmeer wird hoffentlich irgendwann auch wieder komplett gehen. Das ist ja auch ein anderes Thema, was Tim gerade meinte. Immer da wütet ein Krieg, was sind das, 1000 Kilometer von hier oder 1200, ich weiß nicht, bis Kiew. Und es gerät so ein bisschen schon fast in Vergessenheit, dass sie da immer noch wirklich mit Mann und Maus ihr Land verteidigen. Jetzt kommt der nächste Konflikt dazu. Und ich glaube einfach, es wäre erstmal von der Schifffahrt losgelöst, schön zu sehen, dass die Leute, die dann irgendwo in Charge sind, mal wieder ein bisschen intelligenter agieren, sage ich jetzt mal.
Das Joint Venture nimmt das, oder gibt es Grenzen bei potenziellen Partnern? Also wen nehmen Sie nicht auf? Oder ist, also sowohl was vielleicht die Schiffstypen angeht, als auch was vielleicht die Herkunft der Eigner angeht, gibt es da irgendwas, wo Sie sich gesagt haben, okay, das ist für uns eine rote Linie?
Ich denke, das sind die gleichen roten Linien, die in anderen Segmenten auch gelten. Aber dass wir uns jetzt schon explizit, ich sag mal, wie nennt sich das so, Geofencing aufgebaut haben, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Man muss sich das angucken. Wir kennen alle den KYC-Prozess, das ganze Compliance-Thema, und diese Mühle läuft ja sofort an. Also da hat ein Kunde Interesse, sich die Schiffe von Hinode managen zu lassen. So, und dann da muss man gucken, okay, wer steckt dahinter? KYC. Und dann dann wird man schon sehen, ob das passt oder nicht. Aber ich meine, das muss Lars dann sagen, wie viele Player es in dem Markt gibt, die dann vielleicht in Frage kommen oder nicht in Frage kommen. Also das
sehen wir
über die Zeit.
Wie viele Player kommen in Frage oder nicht in Frage, Herr Peller?
Erstmal kommen alle Player in Frage, die, wie gesagt, irgendwo, ich sage jetzt einfach mal, legal sind. Und ich sag mal, unsere Werte teilen, und ich will das jetzt auch nicht zu hochtrabend erklären. Also im Grunde sind wir offen für vernünftige, seriöse Firmen.
Das Joint Venture, ist das ein 50-50 Joint Venture?
Ja.
Sie, ganz kurz zum Abschluss, die Ship Carriers, sechs Neubauten in Zulieferung. Bis wann kommen die?
Die ersten vier dieses Jahr, geht im Juni los, und bis Ende des Jahres sollen die alle da sein, sieht auch wirklich gut aus. Und dann die nächsten mindestens zwei bis Mitte nächsten Jahres.
Was sind aus Ihrer Sicht da so die zentralen USPs, also warum gerade diese Schiffe?
Weil das richtig gute Multipurpose-Schiffe sind, die sind jetzt erstmal für eine gewisse Ladung gebaut worden, die können aber auch, wenn sich dieses Ladungsportfolio ändert, das hatten wir auch schon mehr als genug, auch andere Ladungen laden, weil sie einfach so flexibel sind, und sie sind auch nicht solche Monster, dass man sie ja nicht mehr parceln kann. Ne? Das sind wirklich gute Schiffe, die kann man auch im Spotbereich einsetzen. Ist natürlich besser für große Kontraktladungen, ist auch klar. Aber die sind wirklich flexibel unter dem Stimmung, was wir jetzt wissen. Und daher, denke ich mal, sind wir da auf dem richtigen Weg.
Das heißt, die Ship bleibt auch bei dem Plan, zunächst zumindest nicht in ein größeres Segment zu gehen. Es gibt Wettbewerber, die gehen dann in die 13, 20, 30.000 Tonnen und sogar noch größer. Das ist weiterhin im Moment kein Thema für die Ship Carriers.
Wenn wir Lust hätten, uns dann in Zukunft, muss nicht jetzt sein, aber wenn sich diese Ladungsströme und die Kunden dahinter ändern und man dann in den Wettbewerb mit großen chinesischen Playern treten will, dann sollte man größere Schiffe bauen. Wir bleiben in unserer Nische und fühlen uns da sehr wohl.
Und die NSB, ich glaube, der letzte Stand ist so roundabout 50 Schiffe in der Managementflotte. Und unabhängig jetzt von diesen sechs, die in das Joint Venture kommen, gibt es da eine Zielmarke, wo Sie hinwollen? Also Sie haben davon gesprochen, dass Sie das Portfolio ja auch verbreitern. Aber wenn es um die ganz konkrete Schiffsanzahl geht, haben Sie da irgendwo einen Plan, wo Sie hinwollen?
Also grundsätzlich wollen wir weiter wachsen. Wir haben auch mehr oder weniger exakte Daten für die nächsten Jahre. Ich hatte zu einer anderen Gelegenheit mal so von 100 plus Schiffen gesprochen. Also wir wollen auch nicht zu den ganz Großen aufschließen. Wir denken, dass wir unsere Kunden ideal bedienen können in einer bestimmten Größe. Und es geht uns jetzt auch nicht darum, ganz, ganz viele Kunden zu haben, sondern es geht uns darum, dass wir die richtigen Kunden haben, für die der richtige Partner sind und dann halt auch gemeinsam wachsen. Und im Moment sieht das halt sehr gut aus.
Ich nehme Sie beim Wort, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, vielleicht zu späterer Zeit. Das klingt alles sehr interessant und gerade auch, was dieses Joint Venture angeht. Ich finde, das ist eine nicht ganz erwartbare Konstellation, die ich jetzt hier auch vor mir sitzen habe. Aber umso spannender ist es aus meiner Sicht. Wir werden das begleiten und weiterverfolgen. Für den Moment, die Herren, soll es das gewesen sein. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.